An Szenen aus einem Horrorfilm lässt die Geschichte eines 14-jährigen pakistanischen Jungen denken, die 2006 für Aufsehen sorgte. Der Junge verdiente sein Geld als Gaukler und führte auf der Straße verschiedene Kunststücke auf. Er lief über brennende Kohlen und rammte sich Messer in die Arme. Das waren nicht irgendwelche Tricks, sondern Realität. Normalerweise hätte er unter unerträglichen Schmerzen leiden müssen, aber der Junge spürte nichts. Nach seiner für die Zuschauer spektakulären Vorstellung ging er ins nächste Krankenhaus, ließ seine Wunden behandeln, vermutlich ohne jedes Narkosemittel. Denn für Menschen wie ihn war das sowieso vollkommen unnötig. Der Junge litt an einer Mutation im Gen SCN11A. Ich kenne das Gen genauso wenig wie ihr, aber das steht hier, das hört sich auch schlau an. Diese Mutation führt zu einer Überaktivität in Natriumkanälen und das, was daraus resultiert, das können wir uns vorstellen. Wer weiß es? Naja, natürlich, ich sage es. Es führt zu Schmerzunempfindlichkeit. Die Mutation in diesem Gen sorgt dafür, dass man überhaupt keine Schmerzen mehr empfindet. Das Problem für den pakistanischen Jungen, er hielt sich schließlich für unverwundbar, wollte Eindruck auf Freunde machen und sprang von einem Hausdach und den Sprung überlebte er nicht. Eine tragische Geschichte. Eine tragische Geschichte, die zeigt, dass der Schmerz in seinem Leben seine Rettung gewesen wäre, aber weil er ihn nicht hatte, weil er ihn nicht kannte, führte das im Endeffekt zu einem großen Unglück. Schmerzen sind etwas sehr, sehr Unangenehmes in unserem Leben und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir jetzt hier so durch die Reihen gehen und fragen würden, wer mag Schmerzen, wer findet sowas gut, dann würde hoffentlich keiner sagen, oh, ich finde das toll. Es gibt so Leute, die immer ins Fitnessstudio gehen, die mögen sowas anscheinend, wenn sie immer Muskelkater haben. Aber davon ist natürlich jetzt hier nicht direkt die Rede, es geht wirklich um Schmerzen. So unangenehm Schmerzen auch sind, für unsere Sicherheit im Alltag sind sie absolut unverzichtbar. Menschen, die keine Schmerzen empfinden, man vermutet, dass es um die 100 bis 150 Menschen auf der Welt gibt, das ist also wirklich wenig, die leben sehr, sehr lebensgefährlich und haben in der Regel eine sehr kurze Lebenserwartung, einfach weil sie es nicht merken. Ja, wenn sie ihnen einen Knochen bricht, die kriegen das gar nicht mit. Wenn sie sich an einer Herdplatte verbrennen, merken sie sowas gar nicht. Die können sowas gar nicht nachempfinden und das kann bisweilen extrem gefährliche Folgen haben. Vor allem dann, wenn das innere Schmerzen sind, so eine Blinddarmentzündung zum Beispiel. Jeder von uns wird dann sehr große Schmerzen im Bauch bekommen, die merken das gar nicht. Und das kann katastrophale Folgen haben. Ich möchte uns heute in der Predigt das Lebensbild eines Königs vorstellen aus dem Reich Juda, der in seinem Leben eine schmerzvolle Erfahrung machen musste, vielleicht auch mehr, aber es wird uns von einer besonderen berichtet. Und dieser Schmerz mündete für ihn in einen sehr, sehr großen Segen, vermutlich sogar in dem größten Segen, den er erlebte. Und ich habe lange gerungen, wie soll man so eine Predigt betiteln? Wie soll man eine Predigt in so einer Zeit betiteln? Aber ich habe den Titel gewählt, der Segen von Schmerz oder der Segen von Leid. Was ist der Kontext dieses Textes, bevor wir jetzt gleich einsteigen? Der König, den wir heute etwas näher kennenlernen wollen, lebte um das Jahr 690 vor Christus und dann quasi weiter oder regierte ab dieser Zeit etwa und verzeichnete die längste Regierungszeit, 55 Jahre, so lange regierte kein König in Israel oder in Juda. Und die Bibel berichtet uns, dass er bereits in sehr jungen Jahren, ab circa 12 Jahren, den Thron bestieg, vermutlich anfangs als Mitregent und dann mit der Zeit auch quasi Vollzeit. Er war ein König, dem man nun wirklich nicht nachsagen konnte, dass er aus einem schlechten Elternhause kam. Sein Vater wird als der beste König nach dem König David betitelt oder auch beschrieben. Und das ist der König Hiskia, also der Vater von diesem König. Und der Name unseres Königs, den wir heute näher betrachten werden, ist Manasse. Bei denen, die sich vielleicht mit den Geschichten der Könige ein bisschen auskennen, löst der Name Manasse in der Regel keine wohlwollenden Gedanken aus, vielleicht sogar wirklich Abstoßung. Vor allem, wenn man nur die Berichte aus 2. Könige 21 kennt. Denn da wird der König nur von seiner schlechtesten Seite beschrieben. Wir möchten heute den Abschnitt aus 2. Chroniker 33 betrachten, ab Vers 1 bis 20. Und da sehen wir noch einen weiteren Aspekt zusätzlich zu dem, was ihn so abstoßend macht. Und den werden wir heute auch etwas genauer betrachten. Wir lesen gemeinsam den Text aus 2. Chronik 33, Vers 1 bis 20. Ich lese den Text laut vor aus der Elberfelder Übersetzung und ihr könnt gerne mitlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. 12 Jahre war Manasse alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte. Und er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia niedergerissen hatte, und errichtete den Baalim Altäre und machte Ascherot und beugte sich nieder vor dem ganzen Heer des Himmels und diente ihnen. Und er baute Altäre im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, in Jerusalem soll mein Name sein auf ewig. Und er baute dem ganzen Heer des Himmels Altäre in den beiden Höfen des Hauses des Herrn. Er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal des Sohnes Hinnoms und trieb Zauberei und Beschwörung und Magie und bestellte Totenbeschwörer und Wahrsager. Er tat viel Böses in den Augen des Herrn, um ihn zu reizen. Und er stellte das geschnitzte Bild des Gleichnisses, das er gemacht hatte, in das Haus Gottes, von dem Gott zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in dieses Haus in Jerusalem, das ich aus allen Städten Israels erwählt habe, will ich meinen Namen setzen auf ewig. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land weichen lassen, das ich euren Vätern bestimmt habe, wenn sie nur darauf achten, alles zu tun, was ich ihnen geboten habe, nach dem ganzen Gesetz und den Satzungen und den Rechten durch Mose. Aber Manasse verleitete Juda und die Bewohner von Jerusalem, mehr Böses zu tun als die Nationen, die der Herr vor den Kindern Israel vertilgt hatte. Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf. Da ließ der Herr die Heerobersten des Königs von Assyrien über sie kommen, und sie nahmen Manasse gefangen und banden ihn mit ehernen Fesseln und führten ihn nach Babel. Und als er bedrängt war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter und betete zu ihm. Und er ließ sich, Gott ließ sich von ihm erbitten, und er hörte sein Flehen und brachte ihn nach Jerusalem in sein Königreich zurück. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Und danach baute er die äußere Mauer der Stadt Davids westlich gegen den Gihon hin im Tal und bis zum Eingang des Fischtores und umgab den Ophel mit einer Mauer und machte sie sehr hoch. Ophel ist ein Hügel. Und er tat die Götter der Fremde weg und das Gleichnis aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn in Jerusalem gebaut hatte, die warf er hinaus außerhalb der Stadt. Und er baute den Altar des Herrn wieder auf und opferte darauf Friedens- und Dankopfer und befahl Juda, dass sie den Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten, aber das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch dem Herrn, ihrem Gott. Und ich lese dann Vers 20. Und Manasse legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in seinem Haus und Amon, sein Sohn, wurde König an seiner Stadt. Ein ereignisreiches Leben. Trotzdem weniger als ein Kapitel, mehr wissen wir eigentlich nicht über diesen König. Und wie können wir diesen Textabschnitt, den wir heute etwas näher betrachten möchten, gliedern? Zunächst haben wir gerade das wahrscheinlich alle gemerkt, in den ersten Versen, Vers 1 bis Vers 9, beschreibt uns das Wort hier Manasses altes Leben und gibt uns eine relativ detaillierte und gründliche Vorstellung darüber, was dieser König gemacht hat. Dann ab Vers 10 bis Vers 13 in der Mitte gibt es einen ganz, ganz besonderen Abschnitt und ich habe ihn bezeichnet, Manasses Schmerz, sein größtes Glück. Und ab Vers 14 bis zum Ende lesen wir dann Manasses neues Leben. Beginnen wir mit dem ersten Abschnitt, Manasses altes Leben. Wir haben das gerade gelesen, ich möchte das aber nur in kurzen Stichpunkten wiederholen. Was hat uns hier der Text über diesen König zu sagen? Manasse führt den Götzendienst in Jerusalem oder Juda wieder ein. Er sorgte dafür, dass die Israeliten wieder abfielen von dem Herrn, ihrem Gott. Er betrieb Zauberei, Tötenbeschwörung, Wahrsagerei, Götzendienst und ausufernde Gewalt. Wir haben jetzt nur diesen Abschnitt gelesen. In 2. Könige wird das nochmal ein bisschen besser beschrieben. Und da wird umschrieben, er vergoss sehr viel unschuldiges Blut, bis er Jerusalem damit füllte. Und die jüdische Überlieferung, das gibt uns jetzt nicht der Bibeltext her, aber aus jüdischer Überlieferung ist vermutet man, dass Jesaja der Prophet Jesaja, dem dieser Gewalt Manasses zum Opfer fiel und dass Manasse für seinen gewaltsamen Tod verantwortlich war. Er füllte den Tempel und die Höfe des Tempels mit Götzenbildern und Altären. Das muss man sich mal vorstellen. Also dort, wo man hingehen sollte, um Gott anzubeten, da stellte er Götzenbilder auf. Schlimm genug, dass die Israeliten schon wieder die Höhen aufgebaut hatten, rund um Jerusalem und in Juda. Aber er machte es im Tempel. Dort, wo Gott sagte, mein Name soll dort leben, da stellte er Götzenbilder hin, in den Tempel selbst und in die Vorhöfe. Er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen, eine Art der Opferung, ein Kultereignis, furchtbar, Kindesopferung, und verleitete das Volk durch und durch zur Sünde. Die Bibel, das haben wir gerade gelesen, das Wort fasst das Fazit über sein Leben so zusammen: Er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er verleitete Juda und die Bewohner von Jerusalem, mehr Böses zu tun als die Nationen, die der Herr vor den Kindern Israel vertilgt hatte. Wenn wir jetzt ein Zwischenfazit zu diesem König ziehen müssten und wir würden jetzt nicht wissen, wie es da weitergeht, was würden wir sagen? Wie würden wir dieses Zwischenfazit aufstellen? Was würden wir über so einen König, über so einen Mann denken, wenn wir ihn sehen und wenn wir seine Lebensbiografie lesen würden? Vielleicht würden wir es auch gar nicht zu Ende schaffen, wenn irgendwann das Buch zuklappen und sagen, hoffnungsloser Fall. Vermutlich hätte keiner von uns diesem Mann eine Kehrtwende zugetraut. Vermutlich wären wir sogar noch weitergegangen, hätten gesagt, hätten wir die Macht, diesen Mann, Gericht über diesen Mann auszusprechen, wir hätten schon viel früher eingegriffen. Wir hätten gesagt, so, du hattest deine Chance, das war's, du bist zu weit gegangen, hier ist jetzt Schluss. Aber was hier bei Manasses Leben passierte, ist eines der unzähligen Zeichen Gottes unbegreiflicher Gnade und Güte. Ich denke, das können wir alle so unterschreiben. Gott warnt diesen König Manasse. Gott will, dass dieser König umkehrt. Und schauen wir uns diese Umkehr mal etwas genauer an. Die Umkehr eines Mannes, für den wir vielleicht sagen würden, da gibt es keine Hoffnung mehr, da gibt es nichts mehr zu machen. Dieser Mann hat alles verspielt. Was passiert hier im zweiten Abschnitt? Und wir kommen jetzt zu dem zweiten Punkt, Manasses Schmerz, sein größtes Glück. Schauen wir uns einmal die Warnung, wir beginnen mit der Warnung Gottes, schauen wir uns diese Warnung, dieses Rufen Gottes genauer an. Was macht Gott, um diesen König zur Umkehr zu ermutigen? Und die Dinge, die Gott hier tut, das, was Gott hier unternimmt, sind im Grunde zwei Punkte. Und wenn wir die Geschichte der Könige insgesamt untersuchen, wenn wir die Geschichte des Volkes untersuchen, dann sehen wir und wir werden immer wieder diese zwei Punkte finden, zwei ganz entscheidende Dinge. Das erste, Gott redete. Wir haben das hier gelesen und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk. Gott redete. Er redete durch Boten, die er schickte, durch Propheten, durch Diener und er redete auch durch sein Wort selber. Das ist das, was wir auch heute haben. Natürlich nicht in der ganzen Fülle. Man hatte damals das Gesetz, Richter, Ruth wahrscheinlich schon, Josua. Einige Bücher des Alten Testamentes waren schon da, einige Psalmen, einige Propheten, nicht nur lesbar, sondern auch akustisch hörbar. Und Gott redete zu diesem König. Wir würden heute vielleicht sagen, das sind Gottes Warnungen durch die Bibel selbst, durch bibeltreue Predigten, vielleicht durch geistliche Lieder, die den Menschen ermahnen, die den Menschen auf einen Umstand hinweisen, der nicht richtig ist. Manasse lebt in einem Umstand, der definitiv nicht gut war. Er lebt in Gottlosigkeit und Gott ließ ihn nicht einfach nur machen, er redete. Er sagte, pass auf Manasse, du musst etwas in deinem Leben ändern. Aber, und hier ist Manasse und das damalige Volk auch ein Spiegelbild unserer heutigen Gesellschaft, sie achteten nicht darauf. Es war ihnen egal. Sie ignorierten einfach die Warnungen Gottes und lebten ihr sündhaftes Leben munter weiter wie bisher. Und vielleicht kennen wir hier sogar Parallelen aus unserem Leben. Ja, vielleicht nicht in dem Extrem. Ja, aber vielleicht haben wir es auch schon mal wahrgenommen, dass Gott versucht hat, durch sein Wort, durch Predigten, durch Lieder zu uns zu sprechen, in unser Leben hineinzusprechen und uns auf etwas aufmerksam zu machen, was in unserem Leben nicht gut läuft. Um uns darauf aufmerksam zu machen, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die nicht so sind, wie Gott das möchte. Vielleicht kennst du sogar die Situation, dass du etwas in der Bibel liest oder in einer Predigt hörst und Gott macht dich auf eine Sünde in deinem Leben aufmerksam, auf einen Umstand, der nicht richtig ist und du hast kurz ein schlechtes Gewissen, du denkst, ach ja, stimmt, muss sich auch noch ändern. Ja. Aber das schieben wir dann schnell beiseite und im nächsten Augenblick geht alles weiter wie bisher. Und genau das passierte hier. Aber in der Geschichte von Manasse bleibt Gott an diesem Punkt nicht stehen. Gott geht weiter. Gott lässt nicht locker, sondern er geht den nächsten Schritt. Und bevor wir uns diesen nächsten Schritt ein wenig genauer anschauen, da wollen wir uns noch einmal kurz, innehalten und uns einmal vor Augen halten, was das eigentlich bedeutet. Was bedeutet diese Tatsache, dass Gott an diesem Punkt nicht aufhört? Was bedeutet die Tatsache, dass er bis hierhin schon gegangen ist und dass er jetzt hier nicht Schluss macht? Warum macht sich Gott so viel Arbeit mit Manasse? Warum macht er sich so viel Arbeit mit diesem gottlosen Mann? Gott hätte ja nicht einmal zu ihm reden müssen. Er hätte ihn ohne weiteres und mit vollem Recht sofort richten können. Dieser Mann hat alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Aber Gott redete und redete und redete und ging dann den nächsten Schritt. Gott nahm Manasse mit auf eine Erziehungsreise, weil er nicht den Tod des Sünders will, sondern weil er will, dass der Sünder umkehrt und Leben findet. Und diese Botschaft ist ein wörtliches Zitat aus einem Propheten. Das klingt wie aus dem Neuen Testament, aber das ist ein wörtliches Zitat aus dem Propheten. Gott ist derselbe, er war derselbe damals, ist derselbe im Alten und im Neuen Testament. Es ist derselbe Gott. Und Gott sagt in Hesekiel 33, Vers 11, ich will nicht den Tod des Gottlosen, das will ich nicht. Ich möchte, dass der Gottlose umkehrt von seinem Weg. Ich möchte, dass er es merkt, dass er auf einem falschen Weg ist, dass er umkehrt und dass er Leben findet. Das ist Gnade. Das ist so eine unbeschreiblich große Gnade, die Gott hier zeigt. Weil Gott gnädig und barmherzig ist, ging er hier den nächsten Schritt. Und nicht deshalb, weil er Spaß am Leid des Menschen hatte. Wir hatten beim Mitarbeiterwochenende, das letzte Thema war, warum lässt Gott Leid zu? Es ist ein apologetisches Thema, aber auch ein seelsorgerliches, weil man oft mit dieser Frage auch konfrontiert wird. Und ich möchte hier an dieser Stelle einmal dazwischen schieben und betonen, ja, Gott beginnt hier in Manasses Leben einen Erziehungsprozess, der durch Leid umgesetzt wird. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein, denn wir sehen auch in unserem Leben, dass Erziehung immer unangenehm ist, aber sie ist Gnade. Aber umgekehrt muss man vorsichtig sein, Unangenehmes oder Leid muss nicht immer ein Erziehungsprozess Gottes sein. Das kann auch der Fall sein. Ja? Das möchte ich an dieser Stelle einschieben. Es geht in dieser Predigt jetzt aber um dieses Thema der göttlichen Erziehung. Und die tut weh, die ist unangenehm. Wie sah dieser Schritt aus? Zunächst wird berichtet, dass Manasse durch die Heerobersten der Assyrer gefangen genommen wurde. Es steht hier, dass sie über sie kamen und sie nahmen Manasse gefangen. Es wird nicht ganz deutlich, ob jetzt Jerusalem ob die ganze Stadt unter diesem Angriff gelitten hatte oder ob sie einfach nur Manasse gefangen nahmen. Fakt ist, Manasse kam in die Hände der Assyrer, sie nahmen ihn gefangen, banden ihn mit eisernen Fesseln und führten ihn nach Babel. Wir wissen über die Assyrer, dass sie das grausamste Weltreich waren, das es je auf der Welt gab, und daher können wir relativ sicher annehmen, dass die bei dieser Aktion nicht zimperlich mit Manasse waren. Das war definitiv nichts Schönes, das war definitiv nichts Angenehmes. Manasse landet in Babylon und erlebt die zweite Phase des Handelns Gottes, die physische. Er erlebt Leid und dieses Leid führt ihn zu einer Reaktion. Und die lesen wir folgendermaßen in Vers 12. Als er bedrängt war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an. Er flehte den Herrn an. Es geht auch noch weiter. Er demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter, er betete zu ihm, aber er flehte den Herrn an. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitete und das hier so dann so gelesen hatte und dann aufschrieb, dachte ich im ersten Moment so, naja, das machen doch alle, wenn es ihnen schlecht geht, oder? Kommt Leid, zack, beten. Aber ist das so? Werfen wir doch mal einen Blick in unsere heutige Gesellschaft und fragen uns einfach mal, fragt unsere Gesellschaft während diesem Leid nach Gott? Fragt unsere Gesellschaft danach, ob vielleicht etwas bei ihnen selbst nicht richtig läuft? Wir sind im Laufe der letzten Jahrzehnte, lieber Zuhörer, wir sind im Laufe der letzten Jahrzehnte darauf getrimmt worden, dass Leid immer nur schlecht für uns ist. Und zwar in jeder Hinsicht, die es gibt. Und es stimmt, dass Leid sehr, sehr unangenehm ist. Leid ist nie schön. Wir haben das am Anfang sehr stark gemerkt. Leid ist nicht schön. Es ist wirklich nicht schön. Aber es gibt Situationen, in denen Gott Leid gebraucht, um Segen zu schaffen, um Segen zu bringen. Aber nicht immer reagieren Menschen auf Leid so wie Manasse hier. In unserer Gesellschaft war das auch mal anders. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Kirchen inmitten der Ruinen voll. Die Menschen haben nach Gott gefragt. Sie wollten wissen, wie kommen wir zurück zu Gott, bis dann der Wohlstand kam. Aber nicht immer, wenn es Leid gibt, fragen die Leute automatisch nach Gott. Also man darf nicht diesem Trugschluss ergeben sein. Auch bei den Königen war das nicht immer der Fall. Das beste Beispiel ist der Großvater von Manasse, der König Jotham. Wir haben ihn hier so ein bisschen in den Bibelarbeiten kennengelernt. Er war ein furchtbar gottloser König, quasi ähnlich wie Manasse in der Gottlosigkeit. Und Gott ließ auch viel Leid in seinem Leben passieren, nachdem er zu ihm redete und redete und redete. Und dann, was steht da bei Jotham, wenn wir diese Geschichte nachlesen? Er sündigte noch mehr. Er entfernte sich noch weiter von Gott. Seine Reaktion war: Oh, jetzt habe ich Leid? Was für ein Gott, dass der Leid zulässt. So, dann weg von ihm. Anstatt umzukehren und zu sagen, ich muss etwas an meinem Leben ändern. Da war von Hinwendung und Reue gar nichts zu merken. Aber Manasse traf hier eine bessere Entscheidung. Er betete und er flehte zu Gott. Er demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter, heißt es hier an dieser Stelle. Bis hierhin also eine sehr gute, eine sehr vernünftige Reaktion, würde jeder von uns sagen. Aber Achtung, hier ist bis jetzt nur von der Reaktion die Rede und noch nicht von einer durchgehenden Lebensveränderung. Die lesen wir gleich erst. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem nächsten Punkt. Reaktion auf Leid bedeutet noch nicht, oder eine richtige Reaktion auf Leid, nämlich dass man Gott anruft, bedeutet noch nicht, dass der gesamte Erziehungsprozess zu einem erfolgreichen Ende gekommen ist. Und das erkennen wir zum Beispiel daran, dass wir an Israel selbst sehen, dass sie oft in Leid gekommen sind. Dann weinten sie sehr über ihr Leid, sie waren traurig über ihre Sünden. Gott half und dann sind sie wieder zurückgefallen. Was lesen wir hier? Auch hier hilft Gott. Und das ist etwas Wunderbares, das dürfen wir nicht vergessen. Gott ließ das Leid zu, aber er half auch wieder aus dem Leid heraus. Wir lesen hier, er ließ sich von ihm erbitten. Gott ließ sich erbitten. Und er hörte sein Flehen. Und er brachte ihn nach Jerusalem in sein Königreich zurück. Und dann lesen wir etwas ganz, ganz Besonderes. Die Frucht der Erziehung von Manasse blieb nicht bei dieser kurzfristigen Reaktion, sondern sie mündete in Beziehung. Woran erkennen wir das? Der letzte Satz aus dem Vers 13, ich habe ihn gerade noch nicht bewusst noch nicht gelesen, da heißt es Folgendes, ich lese nochmal den ganzen Vers. Gott ließ sich von ihm erbitten, hörte sein Flehen, brachte ihn nach Jerusalem in sein Königreich zurück. Da erkannte Manasse, dass der Herr der Gott ist. Manasse erkannte. Was bedeutet das? Nun, hierzu müssen wir jetzt zunächst erstmal festhalten, dass wir sind alles Westeuropäer oder mehr oder weniger westeuropäisch. Wir leben jetzt zumindest in Westeuropa. Und wir sind sehr stark von dem griechischen Denken geprägt. Wenn wir das Wort Erkenntnis hören, dann verbinden wir das in der Regel mit Kopf, mit unserem Kopf, ja, mit unserem Kopfwissen. Wir hören Erkenntnis und wir denken sofort an, ich lese ein dickes Buch, ich sitze in einer Universität, ich höre zu, was Menschen mir sagen, ich lerne etwas. Das verbinden wir mit dem Wort Erkenntnis. Im Hebräischen bedeutet dieses, wird da das Wort Yada, heißt das ausgesprochen, glaube ich, verwendet. Und die Bedeutung im Hebräischen ist viel weitreichender als das, was wir erwarten, wenn wir das Wort Erkenntnis hören. Ja? Sie ist viel weitreichender als nur Intellekt oder Kopf. Und das fällt besonders dann auf, wenn man zum Beispiel liest, Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Jedem von uns ist klar, Eva wurde nicht schwanger, weil Adam ein Buch über sie gelesen hatte, oder? Nee, definitiv nicht. Eva wurde schwanger, weil Adam die höchste Form intimer Beziehung mit seiner Frau einging. Und dafür wird das Wort Yada verwendet. Genau das gleiche Wort, das hier steht. Er erkannte seine Frau. Erkennen bedeutet, oder erkennen beschreibt einen Umstand, in dem sich zwei Parteien nicht näher sein könnten. Das ist die nächste Form des Nahekommens. Ganz, ganz nah. Und so nah, war die Beziehung nach dieser Reaktion von Manasse mit Gott. Es ist ein bisschen irritierend, weil ich habe Manasse vorher auch sofort in die Kiste Minus eingeordnet. Ganz schlechter König. Und das war er auch. Er war ein hoffnungsloser Fall. Aber Gott ließ nicht locker, er zog ihn. Er ließ in seinem Leben Leid zu und Manasses Leben änderte sich radikal. Er bekam Erkenntnis. Er bekam eine tiefe Beziehung zu Gott. Und es war genau das, was Gott durch die Propheten immer wieder an Israel beklagte. Ihr kennt diesen Ausspruch, mein Volk vergeht aus Mangel an Erkenntnis. Damit ist nicht Kopfwissen gemeint. Kopfwissen hatten die genug. Die konnten alle gut lesen. Die Hebräer waren eigentlich so eine der frühesten Schriften, die es gab. Die waren gebildet, die waren schlau. Aber die hatten keine Beziehung zu Gott. Und das war das größte Problem. Und das war aber genau das, was Gott wollte. Er wollte Beziehung. So stellen wir fest, dass diese wunderbare Erziehungsmaßnahme in Manasses Leben, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil ich habe über wunderbare Erziehungsmaßnahme, da war gerade Leid, aber diese wunderbare Erziehungsmaßnahme, die förderte nicht nur eine spontane Reaktion, sondern sie förderte und sie sorgte für eine geheilte Beziehung zu Gott. Klar, die Reaktion war der erste Schritt, die war auch notwendig, aber das Wichtigste an dem Ergebnis war die Beziehung. Und das ist genau das, was Gott möchte. Er möchte geheilte Beziehungen und das möchte er auch heute noch. Wir lesen in Hebräer 12, das ist ein Abschnitt, in dem es wirklich um die Erziehung Gottes geht, dann könnt ihr euch auch gerne mal zu Hause noch mal ein bisschen genauer durchlesen. Und ich lese eine Passage darin vor, ab Vers 10, da heißt es, jene irdische Väter, die züchtigen uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, Gott aber zum Nutzen, und jetzt kommt's, damit wir seine Heiligkeit teilhaftig werden. Heiligkeit ist ein Zustand, der nur dort ist, wo völlige Reinheit ist. Der Zustand einer tiefen Beziehung. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt worden sind. Gott will Beziehung und deswegen, lieber Zuhörer, deswegen überlässt er uns nicht einfach dem Gericht, sondern er geht mit uns den schmerzvollen Weg der Erziehung. Und das tut auch manchmal weh. Aber schlimmer als kurze, schmerzvolle Erziehung ist keine Erziehung mit einem endlosen, schmerzvollen Ende. Interessant bei Manasse ist, dass die geheiligte Beziehung erst genannt wird, nachdem Gott Manasse geholfen hat. Und das scheint hier der kritische Punkt zu sein. In Not Gott anzurufen, das ist noch relativ normal. Es ist nicht normal. Also in unserer Gesellschaft wird selbst das nicht mehr gemacht. Aber es ist eher nachvollziehbar. Wenn Gott geholfen hat, dann heißt es Beziehung vertiefen. Ja, Manasse war ja nicht bei seiner Reaktion direkt ein perfekter Beziehungskenner. Die Reaktion bedeutete nicht, dass er bereits eine tiefe Beziehung zu Gott hatte. Sie war der erste Schritt. Aber dann fing eine echte Beziehung an, ein Erkennen. Und das ging, weil Manasse das wollte. Manasses Leben änderte sich komplett. Er riss die Götzen ab und kehrte zu Gott um. Er wurde von einem Zerstörer zu einem Aufbauer. Er zerstörte vorher die Beziehung zu Gott, jetzt baute er sie wieder auf. Aber es blieb ein Wermutstropfen. Er konnte nicht alle Konsequenzen seines Lebens rückgängig machen. Das ging nicht mehr. Das Gericht war bereits ausgesprochen. Gott hatte das Gericht festgelegt. Und auch die Israeliten kehrten nicht in diese, also das Volk als Ganzes kehrte nicht in diese Beziehung zu Gott zurück. Das blieb hier leider stecken. Das konnte Manasse auch nicht mehr ändern. Auch wenn er sich selbst und wenn er seine persönliche Beziehung zu Gott veränderte. Wir kommen zum Schluss und ich möchte jetzt hier zusammenfassen. Was nehmen wir heute oder was nehmen wir ja heute aus diesem Lebensbild eines Königs, der so viele Jahre zurücklebte, was nehmen wir heute mit für unser Leben? Ich habe so ein paar Punkte zusammengefasst. Gottes Erziehung, auch wenn sie schmerzvoll ist, ist Ausdruck seiner Gnade. Das ist ein ungewohnter Gedanke. Wir hören das heute, also wir haben es heute zum Beispiel auch wieder häufig gehört und das ist auch richtig so. Gott hilft uns im Leid, das ist absolut richtig. wir haben heute den Psalm 23 gelesen, das habe ich jetzt so nicht vorbereitet, aber das ist mir aufgefallen, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Ein Stecken und ein Stab ist aber nicht nur zur Abwehr von Löwen. Ein Stecken und ein Stab braucht man auch, um den Schafen zu zeigen, wo der richtige Weg ist. Davon stirbt kein Schaf, definitiv nicht. Es stirbt, wenn der Hirte niemals sein Stecken und sein Stab benutzen würde. Dann ist es dem sicheren Tod ausgeliefert. Aber Gott möchte nicht den Tod. Gott möchte nicht den Tod des Gottlosen. Gott möchte eine tiefe Beziehung mit dem Menschen eingehen und er will, dass der Mensch ihn erkennt. Das Ergebnis in Manasses Leben, das war das, was Gott hier erreichen wollte. Und Gott kommt nie sofort mit dem Hammer um die Ecke. Er versucht es immer zuerst mit Worten, auch heute. Vielleicht merkst du jetzt gerade in diesem Augenblick, du hörst diese Predigt und du merkst, da pocht irgendwo was im Gewissen. Du merkst vielleicht, wenn du dein eigenes Leben betrachtest, ja, das läuft nicht alles so, wie Gott das eigentlich möchte. Gott möchte, dass ich von meinen Sünden umkehre. Gott möchte, dass ich Buße tue für das, was ich getan habe. Und du merkst, es nagt ein bisschen. Aber du hast schon so oft dieses Erlebnis gehabt, dass du danach nach Hause gegangen bist und eine Stunde später war alles gut. Noch. Und das ist auch Gnade. Gott kommt nicht sofort mit dem Hammer. Zuerst kommt er mit Worten. Er redet. Vielleicht sitzt du hier und merkst, oh, er redet heute auch zu mir. Noch redet er. Und Gott möchte nicht, dass du stirbst. Deswegen wird er auch handeln. Aber selbst das ist bei vielen Menschen auch nicht mehr hilfreich. Und ich hoffe nur, und das ist einfach mein Appell an dich und an mich zuallererst, aber an jeden, der hier auch heute Morgen zuhört, lass Gottes Wort zu dir reden und dich verändern. Dann sparst du dir viele Schmerzen. Höre Gottes Wort und lebe danach. Aber wenn Gott dich bereits spürbar erzieht, dann kehre zu ihm um. Beginne oder erneuere eine tiefe Beziehung zu ihm. Nochmal, nicht immer bedeutet Leid, dass das auch eine Erziehung ist. Aber wenn Gott erzieht und wir nicht hören, dann wird das irgendwann schmerzhaft. Das ist eine Lehre, die sich auch bis ins Neue Testament durchzieht. Paulus sagt das zu den Korinthern immer wieder. Im Hebräerbrief haben wir es gerade gelesen. Gott möchte uns nicht einfach so hingeben. Er möchte an uns arbeiten. Amen. Wir machen gleich eine Gebetsgemeinschaft, würde ich vorschlagen. Wir stehen dazu auf. Wer beten möchte, darf das gerne tun und ich werde dann das Gebet abschließen. Lasst uns aufstehen dazu. Himmlischer Vater, deine Erziehung ist Liebe und Gnade. Und das sehen wir am Leben von Manasse. Er war ein hoffnungsloser Fall, er war ein so gottloser König. Er ist von dir weggelaufen, er hat das Volk mitgezogen in den Bann der Sünde. Und du hast ihn nicht einfach aufgegeben. Du bist dran geblieben und du hattest Gnade gezeigt, Herr. Und dafür sind wir dir von Herzen dankbar, dass wir heute diesen Einblick bekommen durften in dein Wesen. Wie du mit uns umgehst. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du auch uns in unserem Leben hilfst, Herr, wenn wir merken, dass Dinge in unserem Leben nicht richtig sind und du uns ansprichst durch dein Wort oder vielleicht sogar durch Leid in unserem Leben. Herr, dann lass das wirklich wirken. Lass uns umkehren von diesem Weg und zu einer tiefen Beziehung zu dir kommen, denn genau das möchtest du, dass wir dahin kommen, zu einer tiefen Beziehung mit dir. Du möchtest, dass wir dich erkennen. Dass wir nicht einfach nur mit unserem Kopf wissen, wer du bist und dass es dich gibt, sondern dass wir dich lieben, dass wir mit dir leben, dass wir dir ganz nah sind. Und deswegen bist du uns ganz nah gekommen, deswegen bist du hinterhergekommen, deswegen gehst du hinterher, was so unverständlich ist, was so unlogisch ist, aber du tust es, Herr, und dafür wollen wir dich loben, dich preisen. Danke für dieses Lebensbild von Manasse, das uns diese wunderbare Eigenschaft von dir zeigt und die vielleicht auch unser Bild von Leiden im Leben ein Stück weit korrigiert oder in die richtige Stellung bringt, Herr. Danke dir dafür. Amen.